Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Memories of Heidelberg sind Memories of you. Und von dieser schönen Zeit, da freue ich immer zu.
Ja, so singt und klingt das im neuen Roman von Heinz Strunk. Der heißt Memories of Heidelberg, genauso wie dieser Schlager von Peggy March. Und in dem Roman, da gibt es noch viel mehr schaurig schöne Musik und es gibt einen Aufenthalt in Heidelberg, den man kaum wieder vergessen kann. Seien Sie herzlich willkommen zu dieser Lesart. Ich rede gleich mit Heinz Strunk über seinen neuen Roman. Memories of Heidelberg, so heißt der neue Roman des Hamburger Schriftstellers und Musikers Heinz Strunk. Und ich muss sagen, ich hatte eine diabolische Freude an den Bosheiten in diesem Buch, aber auch so ein seltsam zärtliches Gefühl für den unglücklichen Helden dieses Romans. Eine interessante Mischung. Der Roman steht auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis und Heinz Strunk ist jetzt in Hamburg für uns im Studio. Guten Morgen, willkommen nach Hamburg.
Guten Morgen.
Ihr Roman, der spielt eben tatsächlich, Memories of Heidelberg, im Touristen-Hotspot Heidelberg. Sie waren ja in Ihren Büchern bisher eher in Norddeutschland unterwegs. Wie kam es jetzt zu Heidelberg?
Ich habe da Verwandtschaft und habe Heidelberg zum ersten Mal besucht mit Mitte 20 und bin seitdem bestimmt 30 Mal da gewesen. Und die Erlebnisse, die Grundlage der Erlebnisse, die sich auf diesem Restaurantschiff abspielen, die wurde da gelegt vor 5 Jahren und ich bekam dann gleich die Idee, daraus eine Art apokalyptischen Albtraum zu formen, in Zusammenhang mit einer Beschreibung einer leicht havarierten Ehe.
Ja, ein Restaurantschiff mit einem italienischen Restaurant spielt eine wichtige Rolle in dem Roman. Das ist so eine Art mindestens Vorhölle, wenn nicht schlimmer. Haben Sie sowas Ähnliches da erlebt in Heidelberg?
Ich habe ja in Ansätzen, in wenigen Ansätzen und das habe ich gewissermaßen fiktionalisiert, also daraus das gemacht, was in dem Buch steht, das ist ja ein Albtraum und entwickelt sich ja wirklich zu einer nicht erklärbaren Hölle. Also dieser Bereich des Buches gehört in das, was man Weird Fiction nennt, also zwischen Horror, Fantasy und Science Fiction oszillierend. Und der andere Teil ist eben die Schilderung dieser Ehe.
Das würde ich mal gerne kurz skizzieren. Sie schicken da ein Paar aus Oldenburg nach Heidelberg, Isolde und Bertram, die sind so Mitte, Ende 50. Sie wollen in Heidelberg den 80. Geburtstag von Isoldes Mutter feiern. Gefeiert wird er nicht, weil die Mutter sehr krank wird, ins Krankenhaus kommt. So hat vor allem Bertram dann viel Zeit in Heidelberg und sie erzählen Tag für Tag, was die beiden erleben miteinander und mit der Stadt. Diese beiden Menschen, Isolde und Bertram, aus Ihrer Sicht, wie sehen Sie die beiden? Was sind das für welche?
Das ist ein ganz normales, gut situiertes Ehepaar. Reich sind sie nicht, aber wohlhabend würde ich sagen. Bertram ist Oberamtsrat. Und was Isolde macht, bleibt offen, aber wahrscheinlich ist sie Lehrerin oder arbeitet auch in der Verwaltung. Und die sind nach 17 Ehejahren und keine Ahnung wie lange Beziehung, sind die an einem Punkt angelangt, in dem, glaube ich, viele tausend oder um nicht zu sagen 10.000 Ehen mit 60 ungefähr sich anfühlen. Und das beschreibe ich, ich versuche das so genau wie möglich zu beschreiben, ohne zu übertreiben. Und scheinbar ist es so, dass sich da doch der ein oder andere Leser und Leserin wiedererkennt.
Dieser Bertram, was auch sehr zu ihm gehört, der denkt sehr oft ans Essen. Er stellt sich voller Sehnsucht vor, wie er endlich wieder in Oldenburg ist und sich dort in einem Lokal eine Spezialplatte mit 8 Sorten Fleisch reinhämmert. Als Snack für zwischendurch nimmt er sehr gerne ein Mandel-Intermezzo ein. Das ist so eine Tüte Schokomandeln oder sowas. Und er kommentiert das selbst, würde ich gerne mal vorlesen. Er sei, sagt er, ein Mandelfriedhof, der in einem Meer aus Nüssen, Fett und Zuckerwatte versinkt. Der BMI nördlich von 32, allein mein Wanst wiegt so viel wie ein hungerndes Kind. Ja, welche Rolle spielt dann das Essen für diesen Bertram?
Ja, eine große Rolle und substituiert ja auch die verloren gegangene Sexualität. Mhm. Das ist an sich nichts Neues, aber ich versuche das sprachlich nochmal auf einer Ebene zu beschreiben, die zumindest unterhaltsam ist oder eben auch in Neuland erobert. Weil diese Essen statt Sex ist, das ist ja gewissermaßen ein alter Hut, aber den habe ich quasi neu konstruiert.
Und was für eine Sprachebene hatten Sie da vor Augen? Was für eine Sprache wollten Sie da finden?
Naja, eben so die Sprache der Bilder mit dem Mandelfriedhof, ja. BMI nördlich von 32 und allein der Wanst, kann man etwas geschmacklos finden, diesen Vergleich, aber solche Sprachbilder, solche Konstruktionen, die durchziehen den Roman und machen den doch, wie ich finde, einigermaßen originell.
Ja, man hat gerade von einem Kollegen gehört, der das Buch immer wieder weglegen musste, weil er sich schlapp gelacht hat bei ihren sprachlichen Bildern.
Ja, so ging es mir auch. Das ist ja eben auch das, Humor ist in der deutschen Gegenwartsliteratur ja bekanntermaßen ein zartes Pflänzchen. Mhm. Und abgesehen davon ist es so, dass bestimmten Humor gut zu finden und also den richtigen Humor gut zu finden, das ist das eine, aber den selber erzeugen zu können, ist das andere. Und ich habe ja 10 Jahre vor meiner literarischen Laufbahn war ich ja 10 Jahre gewissermaßen als Humorist tätig, ja. Und habe das gelernt. Und behaupte ich jetzt einfach mal. Und und das wäre ja geradezu fahrlässig, wenn ich das nicht versuchen würde, in die, wie gesagt, etwas dröge Literatur, also Literatur einzuflechten. Und da gibt es ja vielleicht in Deutschland auch niemanden, der das macht oder auch beherrscht.
Jetzt gibt es eben diese Humorebene, diesen wunderbar bösartigen Humor, mit dem Sie erzählen von diesem Paar, mit dieser komischen Bösartigkeit. Aber darunter liegt eben so ein Teppich von Sympathie oder auch Liebe zu diesem Bertram, würde ich sagen. Würden Sie das sagen? Sie mögen den?
Ja, unbedingt. Also Bertram ist doch, wie er geschildert wird, ein ganz bedauernswerter Mann, mit dem man doch nur Mitleid oder zumindest Empathie empfinden kann. Das ist doch ein ganz lieber Typ, der so in seinem Unglück zementiert ist und sich da irgendwie in seinem bisschen, was ihm vom Leben geblieben ist, eingerichtet hat, dass man wirklich, finde ich, nur Mitleid empfinden kann, ja.
Es gab auch so eine Stelle, wo ich dachte, dieser tieftraurige, vollgefutterte, in sich eingesperrte, aber gleichzeitig auch so sehnsüchtige und nach Liebe hungernde Bertram, irgendwie könnte der auch für unser Land stehen, für Deutschland oder vielleicht für eine Generation in Deutschland, zu der er gehört, so, die sich selber immer wieder im Wege steht. Was würden Sie von so einer Lesart halten?
Ach, das weiß ich nicht. Das soll jeder selber entscheiden. Also Bertram würde ja wahrscheinlich noch so knapp zu den Boomern zählen.
Ja.
Und ob das jetzt irgendwie so ein Boomer-Porträt ist, das so war es jedenfalls nicht angelegt.
Wir müssen unbedingt auch über Musik reden, denn wir haben vorhin schon mal einen kurzen Ausschnitt aus dem Heidelberg-Schlager von Peggy March gehört, Memories of Heidelberg aus dem Jahr 1968. Der taucht immer wieder auf in ihrem Buch, zusammen auch mit italienischen Schlagern, die auf diesem höllenartigen Restaurantschiff dann auch laufen. Warum gibt es so viel Schlagermusik in Ihrem Roman?
Das hat sich mal irgendwann ergeben, also bei meinem goldenen Handschuh, da hat der Fritz Honker, der Serienmörder hier in Hamburg, angeblich ja. Rauf und runter gehört den Schlager Es geht eine Träne auf Reisen. Und ich habe ja selber sehr, sehr viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, Tanzmusik gemacht, über Hochzeiten, Feuerwehrbällen und Ähnlichem. Und da werden natürlich auch sehr viele Schlager gewünscht und gespielt.
Ja.
Und daher habe ich eine, würde ich mal sagen, besondere und auch relativ dezidierte Kenntnis der deutschen Schlagerwelt durch die Jahrzehnte. Und ich finde, diese goldene Epoche der 70er Jahre oder 60er Jahre, da sind tatsächlich sehr gute Schlager entstanden, die überhaupt nicht mehr vergleichbar sind mit Helene Fischer und solchem Schrott. Und ich habe das immer so leitmotivisch in meine Bücher, also speziell in die Romane, eingeflochten. Und da bei Sommer in Niendorf war es Marina, Marina, Marina. Und jetzt ist das eben Memories of Heidelberg, wobei dieses Stück eben noch deutlich mehr mit der Handlung verwoben ist.
Ja.
Also nicht nur einfach, dass es immer erwähnt wird, sondern das hat eine Bedeutung für das Buch.
Sie erzählen ja in Ihren Büchern immer wieder von unheilvollen Dingen, vom Niedergang, vom Unglück und zeigen eben darin auch das Komische im Unglück. Was fesselt Sie denn so ausdauernd als Schriftsteller am Unglück?
Naja, wenn Sie das aber mal, nicht nur mich, sondern irgendwie, ob Sie nun jetzt die großen nordamerikanischen Erzähler nehmen oder wen auch immer, es ist ja nun wirklich sehr, sehr langweilig, eine, sagen wir mal hier in Hamburg, eine gut situierte Arztfamilie, die an der Elbchaussee lebt, zu beschreiben.
Wäre auch mal eine Herausforderung.
Ja, aber es braucht ja Drama, es braucht Fallhöhe, es braucht eine Geschichte und die Leute sind an Dramatik, an Tragik und so interessiert. Also ich ja auch. Und also die Schilderung einer heilen Welt, das kann man ja getrost Rosamunde Pilcher oder keine Ahnung, irgendwie der gediegenen Unterhaltung überlassen. Aber dafür muss man mich nicht bemühen.
Sie haben ja Ihren goldenen Handschuh auch gerade erwähnt, den Roman über einen Hamburger Frauenmörder. Wenn ich jetzt an dieses Buch denke und an Ihr neues Buch, an die Memories of Heidelberg, das ist jetzt nicht mehr ganz so finster wie der goldene Handschuh für meine Wahrnehmung. Sind Sie als Autor vielleicht auch ein bisschen milder geworden?
Nö, das ist, ich erfinde mich ja immer neu. Also ich schreibe ja nie seriell, dass ich jetzt irgendwie nach dem großen Erfolg meines Erstlings Fleisch, Mal, Gemüse da noch einen zweiten Tanz-Mucker-Roman hätte folgen lassen. Das wäre ja relativ einfach, aber das mache ich nicht. Und der goldene Handschuh, also jeder Roman hat eine gewisse innere Notwendigkeit und auch eine innere eine Stimme, einen Sound, der gefunden werden muss vom Autor. Ich sehe mich da eher so als Erfüllungsgehilfen. Und da geht es um große Genauigkeit, um eben genau die Intonation zu finden, die dem Roman oder dem Thema gerecht wird. Und das ist meine Aufgabe als Autor, das so genau wie möglich auszuloten. Für Goldener Handschuh war es eben notwendigerweise düsterer, weil wie will man da ein heiteres Büchlein schreiben oder mit vielen Witzen drin? Das geht ja nun mal nicht. Und bei Heidelberg war das Thema etwas offener. Insofern konnte ich mir da etwas mehr Humor erlauben.
Wie toll, dass Sie den Sound gefunden haben für Memories of Heidelberg. Der neue Roman von Heinz Strunk ist im Rowohlt Verlag erschienen. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Bitteschön, gern geschehen.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Es gab fast alles wirklich. Eigentlich alle Figuren, die dort auftreten, gab es wirklich.
Sagt Christian Kracht über seinen 2012 erschienenen Roman Imperium. Die Bühnenadaption ist morgen unter dem Titel Kabakon oder die Retter der Kokosnuss im brandenburgischen Oderaue zu sehen. Im Zentrum steht der Nudist und Veganer August Engelhardt. Er entflieht der verdorbenen deutschen Gesellschaft und wandert 1902 in die Südsee aus.
Zu weit entfernt schon hat er sich von der Gesellschaft, von ihren kapriziösen Launen und politischen Moden. Nicht er ist der Weltfremde, sondern die Welt ist ihm fremd geworden.
Utopien, ihre Notwendigkeit und ihr Scheitern. Darum geht es auch, wenn August Engelhardt einen naturreligiösen Sonnenorden gründet und ausschließlich Kokosnüsse isst. Kabakon oder die Retter der Kokosnuss. Frei nach Christian Kracht. Premiere ist morgen um 19.30 Uhr im Theater am Rand in Oderaue. Die nächste Vorstellung ist am Samstag. Bekannt wurde Annika Büsing mit ihrem Debüt Nordstadt. Inzwischen sind in 5 Jahren 4 Romane von ihr erschienen. Jetzt ganz neu Magisch. Die Lesung heute in Aachen. Paul Magisch, die Hauptfigur, kehrt nach 15 Jahren zurück in seinen Heimatort am Rande des Ruhrgebiets. Er war Maries bester Freund und später ihre erste große Liebe. Nun treffen die beiden wieder aufeinander.
Dann sitzen wir unten am Feldweg bei der Pferdekoppel im Schatten der Büsche und trinken Fanta Korn. Er hat die Schlappen ausgezogen und seine Sonnenbrille liegt vor ihm auf dem Boden. Die Hitze flimmert in der Luft und das Heu riecht zu uns rüber. Man hört das Zirpen der Grillen. Hin und wieder greift uns eine Bremse an. Und dann muss man schnell sein und draufhauen.
Alles so wie immer? Aber so einfach ist es nicht. Denn Maries Bruder Andi ist ziemlich rechtsextrem und das hat Folgen. Annika Büsing liest aus ihrem Roman Magisch heute um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Das Worthaus in Aachen am 5. September in Hamburg.
Lecker Kopier Kaffee!
Im Podcast Kopje Koffie wird bei einer Tasse Kaffee über aktuelle Literatur aus Flandern und den Niederlanden gesprochen. Derzeit mit der niederländischen Autorin Falun Illy Koos.
Hallo.
Zähe Hunde heißt ihr Debütroman. Im Zentrum der Geschichte steht die junge Ada, die bei ihrem strengen Vater in einem Wohnwagen aufwächst, teilweise mit ihrem Bruder. Auf mehreren Zeitebenen wird ihr Werdegang geschildert. Falun Illy Koos.
Im Grunde kann man nur wenig über Adas Charakter sagen, denn sie zeigt vor allem viel Ablehnung. Aber was heißt das schon? Unter ihrer Ablehnung steckt ein sehr beschädigtes und verletzliches Wesen, denke ich. Ein Wesen, das Natur und Kunst sehr liebt. Aber diese Eigenschaften kommen kaum je zum Vorschein. Das muss sich der Leser selbst zusammenpuzzeln. Und das soll auch bewusst so sein.
Und das ist auch die Bedoeling.
Kopje Koffie, der niederländisch-flämische Bücherpodcast mit Falun Illy Koos, zu finden auf Spotify oder unter letterenfonds.nl.
Das waren unsere Literaturtipps von und mit Susanne von Schenk. Sie haben es sicher schon gehört, Peter Nádasch ist gestorben, der große ungarische Schriftsteller und Fotograf im Alter von 83 Jahren. Das ist gestern bekannt geworden. In diesem Jahr erst wurde Peter Nádasch bei uns ausgezeichnet mit einer der höchsten Auszeichnungen der Bundesrepublik Deutschland, dem großen Verdienstkreuz mit Stern für sein Lebenswerk und für seinen Beitrag zu den deutsch-ungarischen Kulturbeziehungen. Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur öfter mit Peter Nádasch gesprochen, auch darüber, was sein Leben geprägt hat. Und das hat Peter Nádasch dazu gesagt.
Ich habe die Erfahrung gemacht, durch Geschichte, durch tragische familiäre Zustände, dass das Leben mit dem Tod nicht aufhört. Das ist eine Vereinfachung, eine verständliche, aber doch eine Vereinfachung, eine undifferenzierte Behauptung. Und man fängt nicht sein eigenes Leben mit dem Geburt an. Man ist kein unbeschriebenes Blatt, sondern genetisch ist vorbereitet und dann von Erziehung sehr beeinflusst. Und Erziehung kommt auch aus dem Nichts, aus dem Urzeit, aus den Zeiten, die wir überhaupt nicht kennen und doch in uns tragen.
Der Schriftsteller und Fotograf Peter Nádasch und eine der besten Kennerinnen seines Werks, das ist die Literaturkritikerin Sigrid Löffler, die ist jetzt für uns am Telefon. Seien Sie willkommen, Frau Löffler.
Ja, guten Morgen.
Was würden Sie uns empfehlen? Welches Buch von Peter Nádasch sollten wir jetzt lesen nach seinem Tod?
Ja, es ist eigentlich unmöglich, einen Lesetipp zu geben. Peter Nádasch ist kein Autor für Lesetipps. Sein Werk eignet sich nicht für so harmlosen Konsumlektüre. Allein der Anspruch und der schiere Umfang seiner Hauptwerke, der verbietet das. Da denken Sie an diesen Epochenroman Parallelgeschichten, 1800 Seiten. Denken Sie an die Kindheitserinnerungen, aufleuchtende Details, 1300 Seiten. Diese Bücher zu lesen ist keine Freizeitunterhaltung. Die muss man sich erarbeiten und Nádasch macht es einem nicht leicht. Diese Bücher sind immense Herausforderungen für den Leser. Sie sind verstörend, sie wollen auch verstören. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann bereiten sie eine einzigartige und unvergleichliche Leseerfahrung. Und was diese Bücher so monströs und auch herausfordernd macht, das ist ihre radikale Detailgenauigkeit, ihre ungeheure Intensität, so eine Art mikroskopierender Blick. Nádasch geht immer von dem aus, was er in sich selbst vorfindet, also von der körperlichen Existenz. Die Figuren, ihre Stimmungen, ihre körperlichen Befindlichkeiten werden ganz nahe herangezoomt und in unzählige Pixel zerlegt. Und zugleich ist diese Körperintensität verschränkt mit Rückblenden, Einschüben, Exkursen, in denen die sehr unheilvolle ungarische und auch europäische Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts miterzählt wird. Und das Erzähltempo wird dadurch radikal und rigoros verlangsamt durch Abschweifungen und Erinnerungen in ständig wechselnder Erzählperspektive. Und diese Bücher sind also eine Art Delirium in Slow Motion.
Wir haben ihn ja gerade selbst gehört, als er über seine Prägungen gesprochen hat, auch darüber, dass er sein eigenes Leben eingebettet versteht in das Leben vieler vor ihm und auch nach ihm. Erzählt er von sich selbst als einem Beispiel für viele, könnte man das sagen?
Ja, seine Bücher sind autobiografisch motiviert und grundiert, aber zugleich literarisch verfremdet, gehen also eigentlich auf im großen Strom der Geschichte. Das Autoren-Ich wird immer aufgesplittert in einzelne Aspekte dieses Ich, das erschwert die Identifikation. Nádasch verbirgt sich also seine eigenen tabuisierten Lebenserfahrungen, die versteckter, verbirgter hinter Romangestalten. Allesamt sind sie zerquält, übersensibel, voller Selbstzweifel, zutiefst desillusioniert. Man könnte auch sagen, seine Romangestalten machen etliche Erfahrungen ihres Autors, sie bleiben aber nicht darauf beschränkt. Vor allem seine traumatischen Kindheits- und Jugenderfahrungen, die schlagen immer wieder durch. Wie man weiß, Nádasch wuchs ja in Budapest in der Nachkriegszeit auf, also in den schlimmsten Jahren des Stalinismus. Seine Eltern waren glühende Kommunisten. Kommunisten. Sein Vater hatte hohe Parteiämter, inne er in Ungnade fiel und Selbstmord beging. Also der junge Nadasch hat versucht, sich von diesen tragischen Erfahrungen zu distanzieren, indem er sich lange Zeit auf eine radikale Innerlichkeit konzentriert hat.
Peter Nadasch wurde auch immer wieder als Nobelpreiskandidat gehandelt. Wenn ich Sie höre, würden Sie ganz sicher auch sagen, was er geschrieben hat. Das war Weltliteratur.
Ja, unbedingt. Gemeinsam mit seinen Freunden Peter Esterházy und Imre Kertész hat ja Peter Nadasch das große Dreigestirn der ungarischen Gegenwartsliteratur gebildet. Alle drei schreiben Weltliteratur. Alle drei hätten den Nobelpreis verdient, aber nur Imre Kertész hat ihn tatsächlich bekommen. Nadasch, könnte man sagen, zählt zu dem vornehmen Club der Nicht-Nobelpreisträger. Immerhin in Gesellschaft von Marcel Proust, James Joyce oder Franz Kafka.
Und dieses ungarische Großmeistertrio, das Sie gerade angesprochen haben, eben Esterházy, Kertész und Nadasch, was hat ihm dieses Trio vielleicht auch im Leben bedeutet?
Ja, alle drei sind Chronisten des kollektiven Unbewussten Osteuropas. Sie haben radikale Erzählungen geschrieben vom Verlust, vom Scheitern aller Utopien. Aber mit ihrer Literatur haben sie auch ein Leben in menschlicher Würde behauptet, auch jenseits aller Hoffnung. Also man kann sagen, alle drei sind literarische Solitäre, bleiben einzigartig, aber ohne Schüler und ohne Nachfolger.
Jetzt würde ich gerne nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen, Frau Löffler, zu meiner Frage nach Ihrer Empfehlung. Ich habe verstanden, dass natürlich keine leichten Lektüre-Tipps da zu holen sind bei Peter Nadasch, aber wie Sie gesagt haben, man muss sich sein Werk erarbeiten. Wo sollte man denn ansetzen mit diesem Erarbeiten?
Ja, ich würde bei den Kindheitserinnerungen aufleuchtende Details anfangen. Das ist zwar ein sehr umfangreiches Werk, aber es gibt die ganze Geschichte seiner adeligen Familie. Es bettet es ein in die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Man bekommt einen Eindruck vom Schicksal nicht nur der Familie Nadasch, sondern auch dem Schicksal Ungarns.
Aufleuchtende Details, das Werk von Peter Nadasch. Damit könnte man anfangen, sich in sein Werk hineinzuarbeiten. Peter Nadasch ist jetzt gestorben im Alter von 83 Jahren und ich habe mit der Kritikerin Sigrid Löffler über ihn gesprochen. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
I'm Dror Mishani, I'm an Israeli crime writer. And I want to talk about a book that influenced me in the last year.
Ja, ich bin Dror Mishani, ich bin ein Krimi-Autor aus Tel Aviv und ein Buch, das mich wirklich im letzten Jahr wahnsinnig beeindruckt hat, ist Lichtspiel von Daniel Kehlmann. Und es war mir sehr, sehr wichtig, weil es stellt die Frage nach der Verantwortung eines Künstlers in Kriegszeiten. Darf man überhaupt Kunst machen? Kann man weiter Filme drehen? Kann man weiter Bilder malen, wenn um einen herum Menschen sterben? Selbst wenn man nicht Teil dieses Mordens oder dieses Sterbens ist. Und trotzdem, was für eine Verantwortung hat man eben als Künstler? Und ich habe dieses Buch wirklich atemlos gelesen. Und als ich es zu Ende gelesen habe, habe ich einen langen Essay darüber geschrieben. Und ich habe mich immer gefragt, was kann ich tun? Und habe mir natürlich auch die Frage gestellt, wie stehe ich da zum Beispiel im Verhältnis zu G.W. Pabst? Und ich bin dem Autor einfach sehr, sehr dankbar für dieses Buch, weil es einfach Fragen aufwirft, die uns heute in unserer Region sehr, sehr beschäftigen.
For the questions that it raises in this very, very difficult moment for my region.
Ein Buch, das ihn sehr beeindruckt hat, den israelischen Schriftsteller Dror Mishani, der Roman Lichtspiel von Daniel Kehlmann, der Roman über den Filmemacher Pabst, der da gerade erwähnt wurde von Dror Mishani. Das Buch von Kehlmann ist im Rowohlt Verlag erschienen, gibt es inzwischen auch als Taschenbuch für 16 Euro. Und Dror Mishani, der war gestern zu Gast hier in der Lesart für ein Gespräch über seinen Kriminalroman mit dem Titel Nicht und auch ein Gespräch über das Leben im heutigen Israel. Das Gespräch mit ihm, das finden Sie in der Deutschlandfunk-App oder auch auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es gibt Tonnen von Literatur über Sigmund Freud, den Begründer der Psychoanalyse. Aber dennoch hat der britische Romanautor und klinische Psychologe Frank Tallis jetzt nochmal 544 Seiten draufgepackt auf diese Tonnen mit seiner neuen Sigmund Freud Biografie mit dem Titel Die Seele suchen. Und die Kritikerin Katharina Teutsch hat dieses Buch für uns gelesen. Seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Wie geht Frank Tallis das dann an, jetzt nochmal über Sigmund Freud zu schreiben und dann vielleicht auch noch was Neues?
Ja, ich war erstmal skeptisch, genau wie Sie, dachte ich, über Freud ist doch nun wirklich alles gesagt worden, über Freuds Dinge, über Freuds Theorien, über Freuds Marotten, über Freuds Kanapee, seine Zigarre und so weiter. Und hier wagt jetzt nochmal einer den ganz großen Wurf. Und dann wurde mir aber schon in der Einleitung meine Angst vor dem Kulturriesen Sigmund Freud genommen, denn Frank Tallis skizziert in seiner Einleitung, was er vorhat mit diesem Buch. Und das sind übersichtlicherweise eigentlich genau vier Dinge, verteilt auf 554 Seiten, wie Sie sagten. Erstens, Tallis erzählt Freuds Leben in Umrissen, also von der Geburt über die Heirat und so weiter und so fort, seine wissenschaftliche Karriere. Dann liefert eine Darstellung seiner wichtigsten Schriften und Theorien. Er beleuchtet drittens den kulturellen Kontext, also das Wien der Jahrhundertwende, in dem Freuds Ideen wachsen können. Und er zeigt viertens, wie die Psychoanalyse zum modernen Paradigma werden konnte. Weniger akademisch ausgedrückt könnte man sagen, zu neuen intellektuellen Strömungen in einem Zeitalter, in dem die Religion ja als Autorität abdankt und somit das Individuum plötzlich auf die Bühne tritt und irgendwie eine neue Art von Ersatzreligion braucht.
Interessant an so einer Biografie ist ja, den Weg zu verstehen, wie entsteht so eine Jahrhundertfigur wie Sigmund Freud? Ja, wie ist Sigmund Freud zu ihm selbst geworden? Was für einen Weg zeichnet Frank Tallis danach?
Also Sigmund Freud hat ursprünglich Medizin studiert. Rückblickend gibt es folgendes Kuriosum. Er hat an mehreren Forschungsreisen nach Norditalien, Triest, teilgenommen als junger Mann. Und da war es eine seiner Aufgaben, 400 Aale zu sezieren, um herauszufinden, wo sich deren Keimdrüsen, also die Hoden, befinden. Und da denkt man dann natürlich gleich an so freudsche Begriffe wie Kastrationsangst oder Penisneid. Also laut Freud sind das ja frühkindliche Emotionen, die für die Ausbildung sexueller Neurosen verantwortlich sein können. Und das ist natürlich schon ganz interessant zu sehen, wie er so von der klinischen Medizin dann zur Psychotherapie und zur klinischen Psychiatrie kommt. Freud beginnt seine psychotherapeutische Laufbahn allerdings bei Dr. Charcot in Paris, dem Napoleon der Neurose, wie es damals hieß. Sehr lustiger.
Was für ein toller Titel. Ja. Napoleon der Neurose.
Ja, es gab auch noch als zweite Bezeichnung den Paganini der Psychotherapie, glaube ich.
Noch besser.
Fand ich super. Das war ein berühmter Arzt, so um die Jahrhundertwende, der sogenannte Hysterikerinnen teilweise vor Publikum, also im Hörsaal, behandelte mit Hypnose und so weiter. Also nach dem damaligen Verständnis waren Hysterikerinnen Patientinnen, die unter psychosomatischen Störungen litten. Ja,
alles nur eingebildet.
Nicht unbedingt nur eingebildet, aber es ist sozusagen, heute würde man ja nicht mehr über Hysterikerinnen reden, sondern das sind psychosomatische Symptome gewesen, die da behandelt wurden. Und zurück in Wien hat Freud dann unter dem Charcot'schen Eindruck eine Privatpraxis eröffnet und seine ersten eigenen Hysterikerinnen dort behandelt. Und zwar jetzt nach der Methode eines älteren Kollegen namens Josef Breuer. Der hatte nämlich zuvor entdeckt, dass man ein Trauma heilen kann, indem man es in der Therapie nochmal hervorruft und den Patienten nochmal durchleben lässt. Und später dann, in den 20er Jahren, hat Freud dann sein berühmtes Strukturmodell der menschlichen Seele entwickelt, also das Es, das Ich und das Über-Ich.
Sie haben gesagt, wichtig sei auch oder ein Themenbereich des Buches sei auch dieses Umfeld, in dem Freud seine Theorien entwickelt hat. Also das Wien der Jahrhundertwende, so grob gesagt, um 1900 herum. Wie schildert Tallis denn dieses Umfeld?
Ja, das ist wirklich klasse an dem Buch, dass es eben nicht stur die einzelnen Schritte und Lebensstationen von Freud nacherzählt, sondern dass es auch ein bisschen Kulturwissenschaft in einem sehr unterhaltsamen, packenden Stil betreibt. Wien, sagt der Autor mal an einer Stelle, das seien zu Freuds Zeiten Sex, Tod, Genie und Nerven gewesen. Wien hatte verglichen wohl mit anderen europäischen Ländern damals die höchste Selbstmordrate und in bestimmten Kreisen war es sogar schick, was mit den Nerven zu haben, also neurotisch zu sein. Die Wiener waren mit Begeisterung morbid, schreibt Tallis. Und das findet dann Ausdruck in verschiedenen Kunstbewegungen, die sehr freizügig mit sexuellen Darstellungen, aber auch mit der Darstellung von Seelenqualen umgehen. Gustav Klimt, der Jugendstilmaler, oder der jüngere Egon Schiele zum Beispiel. Die Jungen rebellieren so in einer patriarchalischen, professoralen K&K-Elite, zu der Freud ja irgendwo letzten Endes auch gehörte. Und das war das Wien, in dem Freud dann seine Patienten fand.
Wenn Challis schreibt, die Wiener waren mit Begeisterung morbid, er hat offenbar auch einen schönen zugespitzten Stil, oder?
Ja, wie gesagt, das ist ein flott geschriebenes Buch und ich glaube, für absolute Freud-Nerds steht vielleicht gar nicht so viel Neues drin, aber ich fand, er bringt eben so ganz unterschiedliche Aspekte zusammen, die einfach verstehbar machen, warum diese Ideen Freud so revolutionär waren. Es gab ja auch viele Theorien, die in Sackgassen endeten, aber letzten Endes hat er wie eine neue Religion geschaffen dadurch und er war ja sehr religionsfeindlich.
Mhm. Und sagen Sie uns zum Schluss bitte noch, ein, zwei Erkenntnisse, die Sie jetzt mitnehmen aus dieser üppigen Lektüre?
Also für mich waren zwei Dinge spannend. Zum einen heißt es mal im Buch, habe Freud die Sexualität demokratisiert. Das heißt, jeder hatte bei Freud eine Sexualität, sogar Frauen hatten eine Sexualität, was damals von Männern betriebenen Wissenschaft ja noch irgendwie ein abwegiger Gedanke war oder ein schlüpfriger Gedanke. Freud ist dann zwar mit seinem Penisneid irgendwie übers Ziel hinausgeschossen, aber man muss ihm doch zugestehen, dass er erkannt hat, dass Sexualität für beide Geschlechter von Bedeutung ist und somit auch jedes Begehren und jede Perversion menschlich ist.
Das Buch Die Seele suchen, Freud, Wien und die Erfindung der Psychoanalyse, das Buch von Frank Tallis, wurde übersetzt von Lieselotte Prugger, ist im Verlag BTB erschienen mit eben 544 Seiten. 28 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unsere Kritikerin Katharina Teutsch.
Dankeschön.